Als wir das konzipiert haben, habe ich eigentlich das Ganze eher so gedacht als eine Art Schwanengesang, wo ich dachte, ah, also es wird schwer für uns Menschen. Es wird schwer. The Endgame is in sight. Das, was wir jetzt noch machen können, ist eben noch die verbleibende Zeit, in der wir noch überhaupt Agency haben, Handlungsmacht haben, schön zu gestalten. Auf eine Art hatte ich mich vielleicht realistisch damit abgefunden, dass das eine Koexistenz wird mit KI und mit Technologie. Dann muss ich sagen, war ich wirklich sehr bewegt darüber zu sehen, wie sehr die Menschen doch immer noch von Menschen fasziniert sind.
Willkommen bei Dranbleiben, wo es mit einer neuen Staffel weitergeht. Und hier geht's um die Frage, die mich nicht loslässt. Nämlich, wie bauen wir eigentlich unsere gute Zukunft? Denn die ist nicht vorherbestimmt. Sie wird gemacht von uns, durch Entscheidungen, durch Ideen und durch die ehrliche Frage, was wir eigentlich wollen. Dystopien fallen uns dabei leicht, an den guten, lebenswerten Bildern. Da müssen wir aber arbeiten. Genau das versuche ich hier, nämlich in Gesprächen mit Menschen, die darüber nachdenken, wie das gehen könnte und die auch dabei sind, das umzusetzen. Ich bin André Kramer und heute ist jemand zu Gast, der eine ungewöhnliche Wette eingeht. Während die halbe Welt fragt, wie Wirtschaft schneller, schlanker und effizienter wird, fragt er, ob sie eigentlich auch schön sein kann. Mein Gast ist Tim Leberecht. Tim ist Mitgründer und Co-CEO des House of Beautiful Business, Autor von The Business Romantic und ein gefragter Redner. Er ist von der Welt des Marketings, er war früher Chief Marketing Officer, zu einer der eigenwilligsten, aber auch wichtigsten Stimmen für Menschlichkeit, Schönheit und Sinn im Business geworden. Wo andere von Tools und Kennzahlen reden, redet Tim von Romantik, von Philosophie und von einer mehr als menschlichen Welt. Gerade ist er von seinem World Beautiful Business Forum in Athen zurück, das in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen gefeiert hat. Mit ihm möchte ich genau dieser Frage nachgehen. Was Beautiful Business eigentlich ist und wie es uns hilft, eine gute Zukunft zu bauen. Gerade jetzt, wo zum Beispiel die KI uns zwingt, neu zu klären, was uns als Menschen eigentlich ausmacht. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Schön, dass du da bist, Tim.
Danke, André. Es freut mich total, hier zu sein. Und sorry, wenn ich so ein bisschen verschnupft klinge. Ich habe gerade irgendwie so eine Allergie. Wir kommen hier. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hoffe, das geht, bringt das einigermaßen über die Runde.
Das klappt schon. Zu Beginn frage ich immer jeden meiner Gäste die gleiche Frage, nämlich, wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist? Und ja, ich weiß, dass das recht groß ist, aber vielleicht kannst du einfach mal so die groben Linien skizzieren, die deinen Weg beschreiben und wie sie mit deinem Anliegen und deinem Sinn verwoben sind.
Wie bin ich der Mensch geworden, der ich bin? Ich weiß gar nicht so genau, wer ich bin eigentlich. Ich bin immer noch am Suchen oder am Entwickeln, ehrlich gesagt. Viele Leute haben, also manche Leute, die ich kenne, die haben da so einen sehr ausgeprägten Sinn dafür, wer sie sind. Ich habe das manchmal, aber ich habe das nicht kontinuierlich. Also bei mir ist es sehr volatil. Manchmal stehe ich morgens auf und weiß nicht, wer ich bin. Dann stehe ich am nächsten Morgen auf und weiß, wer ich bin. Also das vielleicht nur so als Präambel. Ich bin aufgewachsen bei Stuttgart im süddeutschen Raum, im Schwabenland. Meine Eltern waren aber keine Schwaben. Und mein Vater ist aus Berlin, meine Mutter aus Westfalen. Und ich bin in den 70er Jahren geboren und bin aufgewachsen als so ein typisches Mittelschichtkind. Mhm. Also in Stuttgart, hatte also im Grunde wirklich keine Sorgen, keine existenziellen Sorgen und bin in einem sehr behüteten Umfeld aufgewachsen. Und das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt und hat mich auf eine Art extremst verwöhnt. Ich bin dann, als ich 2004 bin ich in die USA gegangen zum Studieren. Und bis dahin war das so ein relativ linearer Lebensverlauf. Also es war alles sehr geborgen. Ich habe Abitur gemacht. Ich habe erst Recht studiert, also Jura studiert, habe das aber abgebrochen, weil ich dann Musik gemacht habe, habe dann Kulturwissenschaften studiert. Und habe dann angefangen zu arbeiten in Berlin und das war alles so sehr relativ linear. Aber irgendwann hatte ich gemerkt, dass mir irgendwie die Horizonte zu klein wurden und bin dann ganz bewusst nach Kalifornien, also ganz weit weg, in eine ganz andere Welt, einen ganz anderen Planet und habe dann da meinen Masters gemacht noch. Und das hat mich sehr geprägt. Also dieses Rausgehen aus Deutschland und auch die Deutschen und Deutschland anders zu sehen und auch so diese Idee, die Amerika ja hat, dass man dass man sich selber erfinden kann ein Stück weit. Mhm. Also dieses eine Stück vom amerikanischen Traum, der immer noch, finde ich, immer noch sehr wahr ist auf eine Art, dieses unternehmerische Denken. Das hat mich sehr befreit, das hat mir sehr viel Flügel verliehen damals. Das hat mich sehr geprägt. Mhm. Und das Letzte, was ich sagen würde, ist, ich habe so ein bisschen so diese Dualität, die sich ja auch durch meine Arbeit zieht jetzt mit dem House of Beautiful Business, die war angelegt im Grunde schon durch meine Großeltern und Eltern. Also mein Großvater war Filmemacher, Künstler. Ich habe ihn nie kennengelernt, ist gestorben vor meiner Geburt, aber allen Berichten zunach sehr weltfremder, sehr unpraktischer Mensch. Da habe ich sicher auch ein Stück davon. Und auf der anderen Seite waren meine Eltern beide sehr, sehr praktisch. Mein Vater ist sehr kreativ, meine Mutter war sehr pragmatisch und sehr extrovertiert und so sehr beziehungsorientiert. Mhm. Also ich habe dann auch Jura studiert, also diese Spannung zwischen Kreativität und Kunst auf der einen Seite. Ich wollte auch immer Künstler sein und Künstler werden, habe dann auch Musik gemacht. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch so dieses bodenständige, der Wille dazu zu gehören, sich in ein System einzufügen. Deswegen habe ich auch Jura studiert und dann eben in der Wirtschaft gearbeitet. Das ist beides so da und diese Grundspannung, glaube ich, die hat sich nie so richtig aufgelöst. Vielleicht bin ich jetzt so ein bisschen selbstbewusster geworden mit meinen 54 Jahren, wo ich weiß, so ich kann auf jeden Fall nicht zurück in die Corporate-Welt. Das geht auf gar keinen Fall. Und ich weiß vielleicht eher, wo so mein Ort ist. Aber diese Spannung ist immer noch da und das ist ja auch eine Spannung, die wir mit dem House of Beautiful Business verhandeln.
Kann ich total nachvollziehen und das vertiefen wir auf jeden Fall auch nachher noch. Du hast neulich einen ganz wunderbaren Essay geschrieben und da hast du eine Szene beschrieben, die bei mir hängen geblieben ist. Ein Taxifahrer in Athen, der früher Wirtschaftsprofessor war, der hat zu dir gesagt, das Wichtigste im Leben sei die Philosophie und wie man sich so am Sterbebett verzeihen könnte, wenn man dem nicht genug Rechnung getragen hat, wenn man nicht die richtigen und wichtigen Fragen gestellt hat und genug Zeit gegeben hat. Was hat dich an diesem Moment so getroffen?
Dass es so wahr ist. Also, dass dieser Taxifahrer wir sind buchstäblich an dem Lyceum vorbeigefahren, also der Schule von Aristotel. Und dann sagte so, do you know what this is? Und ich war da mit meiner Partnerin, die auch Philosophie studiert hatte und Philosophiekuratorin ist. Und wir waren beide völlig überrascht, dass er dann so anfing zu referieren und uns gesagt hat, dass wir das einfach viel mehr wertschätzen sollten. Also ich hab mich immer auch als Pubertierender immer schon. Mhm. Also ich habe mich immer mit diesen großen Fragen beschäftigt, das hat mich immer unheimlich interessiert. Und mich hat nie Politik interessiert, mich hat nie Wirtschaft so richtig interessiert. Das war mir alles viel zu trivial auf eine Art, wenn die viel größeren Fragen nach dem Sinn des Lebens und ob es einen Gott gibt und diese ganzen metaphysischen Umwälzungen, das hat mich irgendwie mehr interessiert. Also gibt ja auch interessanten Research, der sagt, diese Berichte der Schwestern, die Sterbende betreuen auf dem Sterbebett und dann berichten, was sind so die größten Regrets, also das größte Bedauern, was bedauern Menschen, wenn sie kurz vorm Sterben sind. Und es ist nie Geld, es ist nie mehr materiellen Wohlstand anzuhäufen oder auch gar nicht mal so sehr Macht, sondern es sind immer Beziehungen und es ist immer im Grunde den eigenen Leidenschaften und den großen Fragen nachzugehen. Und ich glaube, also es gibt für mich nichts Spannenderes als die Frage, was ist der Mensch, was macht uns menschlich, warum sind wir hier? Also ich erinnere mich so ein bisschen an den Monolog geschrieben von Peter Handke in Der Himmel über Berlin von Wim Wenders, also als das Kind noch Kind war und die großen Fragen noch große Fragen waren. Und ich glaube, das ist wichtig, gerade natürlich jetzt auch in einer Zeit, in der uns KI damit konfrontiert. Mhm. Es ist kein, das hatte ich auch geschrieben in dem Essay, es ist nicht verwunderlich, dass jetzt Philosophie plötzlich wieder so an Popularität gewinnen und viele Menschen sich dem verschreiben und sich treffen und einfach wirklich auf eine Art von Tiefe und Textur wollen, die sie halt in den digitalisierten Welten dann oft einfach nicht mehr so finden.
Das ergibt auf jeden Fall total Sinn und ein schlüssiges Bild und zeigt deine Haltung, die ja dann hinter dem, ich sag mal, dem schönen Business, dem Beautiful Business, dem House of Beautiful Business steht. Das hast du ja gerade schon genannt. Lass uns da doch nochmal das vertiefen, ne? Dann darüber sprechen, was genau das bedeutet. Was ist denn Beautiful Business und was ist das auch ausdrücklich nicht und was machst du da genau?
Also es ist einfacher für mich, das negativ zu definieren als positiv, weil das natürlich, also qua Definition, das ist einfach natürlich ein sehr flüchtiger, nicht messbarer Begriff. Mir gefällt an Schönheit, dass es eben nicht intelligent ist. Intelligenz ist ja jetzt so ein bisschen so der große Katalog, den wir eigentlich alles so zuordnen müssen, emotionale Intelligenz, ästhetische Intelligenz, somatische Intelligenz. Und Schönheit ist so ein sehr, sehr kräftiger Begriff, der universell akzeptiert wird, der universell attraktiv ist. Alle Menschen, ich frage immer in meinen Vorträgen, wer will ein schönes Leben leben? Wer möchte ein schönes Unternehmen führen? Und natürlich gehen immer alle Hände hoch. Alle wollen das. Also was es nicht ist, Schönheit, es ist jetzt nicht eine kosmetische, rein im vordergründigen Sinne ästhetische Definition. Also es geht jetzt nicht um Design alleine oder Harmonie, sondern es geht wirklich um einen tiefer gehenden Begriff von Schönheit, der im Grunde anwendbar ist auf unser Verhalten, auf unseren Ethos. Also es ist so eine Verbindung zwischen, würde ich sagen, Ethos, also den Werten, die wir haben, an die wir glauben, die wir uns zu eigen machen, zu Eros, also die im Grunde das Leben, die Lebenslust, die Leidenschaft, also das, was Leben schafft, das ist ja das Erotische, und dann das Ästhetische, also das Auslesen, das Schätzen von Qualität, von Sachen, die sich sozusagen abringen lassen aus dem Mahlström der alltäglichen Geschichte. Also das, so dieser Dreiklang zwischen Ethos, Eros und Ästhetik, das ist, glaube ich, für mich Schönheit. Es gibt diesen schönen Satz von Fernando Pessoa, den ich immer zitiere, dem portugiesischen Dichter, der gesagt hat, Schönheit ist der Name für etwas, das es nicht gibt. Und das beschreibt meiner Meinung nach ganz schön, dass es eben eine Aspiration ist. Das ist also wirklich in the eye of the beholder. Für manche Leute ist es ein Tor von Lionel Messi. Für andere ist es ein Tor von Cristiano Ronaldo. Für den dritten ist es ein Gedicht von Rilke, für den vierten ist es ein Sonnenuntergang auf Capri. Aber ich glaube, was all diesen Ansichten innewohnt, ist eine Sehnsucht nach etwas, das über das rein transaktionale, materielle und konkrete hinausgeht und eine Welt beschreibt, die möglich ist, möglich wäre, wenn wir eben auf eine Art zärtlicher und künstlerischer und kreativer miteinander und auch mit der Welt umgehen. Also da ist so dieses Künstlerische dann. Ja. Dass da zum Ausdruck kommt. Und was mich sehr fasziniert, ist natürlich diese Spannung zwischen Schönheit und Business, die vielleicht noch ausgeprägter ist zwischen Romantik und Business. Das war ja mein erstes Buch. Aber Schönheit ist auch ein Begriff, wo viele Leute sagen, ja, aber Business ist ja nicht schön. Das ist ja ugly. Da geht es ja nur ums Gewinnen. Da geht es eben um die Bottom Line. Und mich reizt eben diese Spannung, die, wie gesagt, ja auch auf eine Art sich so durchgezogen hat, auch durch meine persönliche Vita. Ja.
Und was macht ihr mit dem House of Beautiful Business? Genau, wie muss man sich das vorstellen, für die da noch nichts von gehört haben?
Das Haus ist so ein Sehnsuchtsort, das einen Resonanzraum schafft und einen Raum schafft, wo sich Menschen wohlfühlen und angeregt sind und Gleichgesinnte finden, die nicht daran glauben, dass Effizienz, Intelligenz und Gewinn die einzigen Qualitäten von erfolgreichen Wirtschaften sind, sondern, und auch nicht nur bei, übrigens, Purpose oder soziale Verantwortung oder Nachhaltigkeit ist auch alles sehr wichtig. Aber ich glaube, wir meinen mit Beautiful Business noch etwas, das noch darüber hinausgeht. So eine Art, ja, wie soll ich das beschreiben? Eine Sehnsucht nach das Beste unserer Menschlichkeit sozusagen. Also wirklich unsere volle Menschlichkeit, das volle Leben zu entdecken und auszuleben. Und also ich habe auch heute darüber nachgedacht. Ich glaube, was der Unterschied ist zwischen uns und anderen Plattformen ist, dass wir nicht versuchen, Sachen, also Bewegungen wie Mindfulness oder Meditation oder Somatik oder Spiritualität oder auch Technologie, und dass es für uns nicht so sehr darum geht, das zu instrumentalisieren oder gar nicht darum geht, das zu instrumentalisieren, sondern wir sehen Business eher als ein Mittel, um Schönheit zu generieren. Wir sehen Business als ein Mittel, um Ideen zu fabrizieren. Wir sehen Business als ein Mittel, um Sinn zu stiften. Wir sehen Business als ein Mittel, um soziale und Beziehungen zu initiieren und zu stärken und damit Gesellschaften auch im Grunde aufzubauen. Also für uns geht es jetzt nicht nur um Profit oder den gesellschaftlichen Mehrwert einer erfolgreichen Unternehmung, sondern es geht darum, dass die Wirtschaft, das Wirtschaften eine Arena ist, eine soziale, sinnstiftende Arena ist für uns alle. Und das Haus ist eben ein Ort, den wir dafür geschaffen haben. Also es ist im Grunde kein konkreter Ort, sondern wir haben einmal im Jahr, das haben wir jetzt zum 10. Mal gemacht, großes Festival. Wir hatten jetzt 1100 Leute in Athen. Das war unsere Jubiläumsveranstaltung. Und dann machen wir kleinere Events weltweit. Wir haben ungefähr 30.000 Menschen weltweit an verschiedenen Orten, auch teilweise sehr stark selbst organisiert, die der Bewegung im Grunde, also die an der Bewegung teilhaben. Wir haben ein Membership-Programm. Wir machen auch sehr viel Consulting. Das ist ganz gut auch und machen viele strategische Partnerschaften mit Fortune 500 Unternehmen, weil uns das so ein bisschen erdet. Also damit wir jetzt nicht nur predigen und da im Elfenbeinturm unsere Gedichte spinnen, sondern das bringt uns schon immer auch wirklich auch teilweise sehr brutal in Konfrontation mit der Wirklichkeit von Unternehmen, wie sie sich eben heute darstellen. Und das machen wir deswegen auch gerne. Und wir machen andere Community-Aktivierungen wie Open Houses online. Wir haben auch die Beautiful Business School, wo wir die Qualitäten und die Skills und die Kompetenzen, die an die wir glauben, versuchen zu vermitteln durch die gewohnt spielerische, emotionale Art, die so eine Art, ja, im Grunde ein Merkmal von einem House of Beautiful Business geworden ist. Mhm.
Mal angenommen, Beautiful Business setzt sich durch, ne? Und das Bild ist fertig. Wie sehe denn dann eine Zukunft aus, in der wir leben und arbeiten? Ich meine, ist natürlich klar, dass das eine utopische Sicht ist, aber lass uns das doch trotzdem mal anschauen. Wie stellst du dir das vor?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe in einem früheren Talk irgendwie gesagt, eines der Prinzipien von Beautiful Business ist, dass sich die Geschichte nie, also dass die einfach nie aufhört. Also es gibt keine Vollendung, keine Fertigstellung davon. Mhm. Also Beautiful Business ist es, also ein Beautiful Business ist nie vollendet, glaube ich, das ist wichtig. Und ich muss auch dran denken an den nigerianischen Philosophen Bayo Akomolafe, der unser Philosopher in Residence war eine Zeit lang und auch jetzt wieder den letzten Talk gehalten hat in Athen, der gesagt hat, Completion, also die Komplettierung ist im Grunde so eine Art Kardinalsünde der Moderne und Artificial Intelligence ist, also KI ist die Komplettierung, die Vollendung von Intelligenz und deswegen auch in dem Sinne so gefährlich, weil sie vorgaukelt, die definitiven, vollendeten Antworten auf alles zu haben. Aber nichtsdestotrotz, deine Frage. Also ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist eine Wirtschaft, die Sinn stiftet, die menschliche Würde wahrt, die Orte schafft für wirklich zahlreiche, diverse Lebensformen, menschlich oder nicht menschlich, die uns in ein konstruktives, ja, von Würde geprägtes Verhältnis bringt mit KI, weil natürlich wird die Beziehung nicht weggehen, die müssen wir gestalten. Und ich würde mir wünschen, dass es eine feministische, das Wort ist natürlich angesichts von Trump und dem Anti-Wokeness-Zeitgeist fast so ein bisschen in Verruf geraten, aber eine feministische, also nicht im Sinne von Gender nur, aber im Sinne von wirklich von Philosophie und Werten, eine feministische Wirtschaft ist. Es muss eine regenerative Wirtschaft sein, die natürlich den Zyklen der Natur im Grunde sich auch verpflichtet fühlt. Und ich glaube, das Allerwichtigste für mich ist, dass es ein Raum ist, in dem künstlerisches Wirken und Ästhetik und Metaphysik und Spiritualität einen Platz haben, ohne dass sie instrumentalisiert werden, um dann nur dem Profit oder dem Shareholder Value zugeführt zu werden. Und ich denke mal, angesichts der wirklich ja dramatischen Umwälzung, die wir gerade erleben durch KI und Automatisierung, dass die Arbeit, die wir noch haben werden, die wahrscheinlich wird es wesentlich weniger Wissensarbeit sein, aber die Arbeit, die wir noch haben werden, dass die uns einen Platz bietet in der Gesellschaft und wahrscheinlich auch einen Ort bieten muss, um auch zu trauern, weil wir werden sehr vieles verlieren von dem, an das wir geglaubt haben. Und ich glaube, dass der Arbeitsplatz in Unternehmen eine Aufgabe haben werden, in den nächsten 10, 20 Jahren wirklich Orte zu schaffen, auch wo wir trauern können und wo wir Empathie und fast schon ja Mitleid miteinander haben. Also es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber wo wir im Grunde eine Art von Community erfahren, die wir wahrscheinlich so oft gar nicht mehr im Alltag erfahren können, leider. Also das sind so ein paar unvollendete Ideen. Also insofern, wir denken ja nicht so sehr an ein Endbild, sondern denken immer nur so an an das Sentiment und an die Stimmung und die Kultur, die so auf dem Weg dahin entsteht, glaube ich.
Ja, finde ich sehr spannend und teilig. Also stell mir vor, tatsächlich, was für eine Armut der Begierde wäre es, wenn wir die Sachen als komplett ansehen würden. Was soll denn dann da sein? Ne? Und du hast super spannende Sachen jetzt in die Runde schon geworfen zu dem KI-Thema, wo wir auf jeden Fall gleich nochmal in einem größeren Blog dazu kommen. Wir zeichnen es. Eine ehrliche Frage dazu, wen erreicht ihr denn eigentlich und wen würdet ihr gern erreichen, kommt aber bisher nicht an und sprecht ihr am Ende vielleicht doch mit den Leuten, die sowieso schon überzeugt sind oder was hast du vielleicht auch Erlebnisse, wo du gesagt hast, mega, dass diese Organisation oder diese Person sich geöffnet hat oder das zeigt sich zu öffnen?
Auf jeden Fall. Also wir machen das jetzt seit 10 Jahren und wir erreichen diverse Zielgruppen. Ich würde sagen, wir erreichen weitgehend vor allem die Leute, die natürlich offen sind und eine gewisse Affinität für diese Themen haben und die entweder kurz davor sind, einen radikalen Wandel zu durchlaufen mit ihrer Unternehmung oder in ihrem Leben, ihrer Karriere, die an so entscheidenden Schnittstellen ihres Lebens stehen. Also wir erreichen schon viele Leute und wir sind ja auch ein Echo Chamber, ganz klar. Das ist jede Community, glaube ich, jede Ideologie auf eine Art und Weise. Und das ist auch gut, weil wir natürlich die Leute, die vielleicht da etwas dran glauben oder etwas mehr dran glauben oder davon überzeugt sind, natürlich immer wieder auch bestärken müssen in ihrem Glauben, dass sie einer Community angehören, der die Zukunft gehört, einer Art zu denken angehören, der die Zukunft gehört. Das ist das eine. Aber wir erreichen, glaube ich, immer mehr auch Leute, die sich angezogen fühlen und die diese Sehnsucht haben, nach einer anderen Art zu wirtschaften oder anderen Art miteinander umzugehen, die nach Antworten suchen oder nach Ideen oder auch vielleicht nur nach Gefühlen, die sie vielleicht so nicht mehr kennen, die wir ihnen vermitteln können. Mhm. Und auch, ehrlich gesagt, nach Freundschaften, nach Beziehungen, die sehen sich nach Intimität wirklich. Und also ich habe zum Beispiel gerade, ich bin in Barcelona, ich habe vor 2 Tagen, wir haben zusammengearbeitet mit der Business-Schule hier mit IESE, die haben ein Founders-Forum gemacht, das ist für Gründer, die dabei sind zu skalieren, also nicht Early Stage, sondern etwas weiter schon in ihrer Unternehmung stecken und oft völlig andere Sorgen haben, als nach innen zu gucken und größere Räder zu drehen. Die sind so fokussiert auf Wachstum und Profitabilität und die Investoren zu befriedigen und die richtigen Leute einzustellen. Und es war sehr interessant, dass Sebastian Ross, ein deutscher Direktor, der das Programm leitet hier an der ESE, dass er uns eingeladen hatte, das House of Beautiful Business, um das Thema Beautiful Business für die 250 Leute, die dabei waren, zum zentralen Thema zu machen. An einer wirklich sehr, das ist eine der Top 5 Business-Schulen der Welt, einer sehr, im Grunde immer noch, also eine sehr innovative, immer noch sehr traditionelle Business-School. Und ich muss sagen, und nachdem ich da auch vorgetragen hatte, also die Resonanz, die dann kam, nicht, dass die jetzt alle zurücklaufen und sagen, oh, ich muss jetzt alles umdrehen, aber ich glaube, das sickert schon, dass die Leute sitzen dann mit diesen Ideen, mit der Sprache und freuen sich auch oft sehr darüber, dass wir ihnen die Genehmigung erteilen, eine andere Sprache zu benutzen im Business. Und wir erreichen auch durch unsere Consulting-Arbeit, also wir haben, unser Seed-Investor ist ja Porsche, wir haben mit Porsche sehr viel gemacht, auch mit dem Vorstand von Porsche Events durchgeführt. Wir haben auch Leadership-Development-Programme gemacht mit Volkswagen und Google und anderen. Und ja, man weiß nicht immer so ganz genau, es ist halt schwer zu quantifizieren, was da hängen bleibt, aber wir hören eben anekdotisch immer wieder von Leuten, die wir sagen, oh, vor 3 Jahren habe ich das und das mitgenommen, ich hatte die und die Erfahrung, ich war da und da dabei und das hat mich so beschäftigt und ich habe jetzt die Konsequenzen draus gezogen oder ich habe das und das in meiner Organisation verändert. Und es gibt auch Beispiele wie zum Beispiel Karel Golta, der Gründer und CEO von Indeed Innovation, einer Innovationsagentur in Hamburg mit weltweitem Footprint, der bei uns war und der auch von Anfang an dabei war, der irgendwann dann gesagt hat, ich kam und hatte eigentlich konkreten Businesswert erwartet, bin dann aber gegangen und habe gemerkt, nee, das war die falsche Erwartungshaltung. Es geht nicht um Business Cards sammeln, sondern ich habe dann die ganze Firma umgebaut zu einem B-Corp, hat die ganz brutal, also ganz nicht brutal, ganz radikal, wir haben ihm auch ein bisschen dabei geholfen, auf Circular Design umgestellt, auf Circular Innovation umgestellt, auch sehr mutig. Und also es gibt wirklich viele Beispiele davon von Unternehmern, die so berührt waren, dass sie was geändert haben. Das Letzte, was ich sagen würde, ist, ich glaube, und das wird mir immer mehr klar auch, dass, also ich habe zum Beispiel jetzt gerade vor ein paar Tagen kam eine Professorin oder ich glaube ein Mitglied der Fakultät dieser Schule auf mich zu und sagte, das ist ja toll, dass diese Bewegung jetzt so groß geworden ist und dass die jetzt zum Mainstream wird.
Ja.
Und ich finde die Wahrnehmung sehr interessant, weil wir sehen das sehr als eine Nische, ne? Wir sehen das als eine, wir sind uns da auch sehr darüber bewusst. Natürlich gibt es viele Leute, die da sich angezogen fühlen, aber wir sind weit davon entfernt, dass das in irgendeiner Weise Mainstream-kompatibel ist. Aber das ist wichtig auch, dass wir, und deswegen publizieren wir auch viel, dass wir ein Narrativ pflegen, das auch ähnlich wie natürlich auch die Narrative, die aus der KI-Welt kommen, die so dieses Unaufhaltbare einfach darstellen, zu sagen, ja, das muss jetzt so sein, weil das ist im Grunde eigentlich eine der wenigen Auswege aus der derzeitigen Krise. Und ich glaube, da können wir auch eigentlich auf eine Art müssen wir noch viel, viel lauter sein und viel mehr publizieren und viel mehr auch mit Medien machen und das viel mehr bespielen, als wir das machen, weil wir doch immer so ein bisschen auch dann so nach innen gucken, unsere Events machen.
Ja.
Also ich glaube, momentan vor allem mit all dem, was auf der Welt vor sich geht, ist, ich merke das wirklich, das ist wirklich ein Moment für uns, uns auch nochmal zu schälen und nochmal etwas mehr ins Rampenlicht zu treten, glaube ich.
Du hast gesagt, vor 10 Jahren, ne, da war romantisches Business, beautiful business so ein Bild in deinem Kopf. Und jetzt dieses Jahr, ne, da standen dann 1000 Leute in Athen, da beim World Beautiful Business Forum in Athen. Und ich war letztes Jahr zum ersten Mal bei euch, bei einem der großen Events in Marokko. Und ich war total begeistert und habe genau eben auch das wahrgenommen, dieses gar nicht, hier kann ich was Tolles für mein Business machen, sondern es fühlt sich so gut an, andere Menschen zu treffen, die anders denken. Weil häufig ist man ja so versprengt damit. Und deswegen sind wir auch hier heute. Ne? Deswegen fand ich es so spannend, mit dir zu sprechen. Dieses Jahr in Athen konnte ich leider nicht dabei sein, das hat leider nicht geklappt. Aber ich habe sehr viel gelesen von dir und von anderen, die leidenschaftliche Rückblicke und Essays geschrieben haben. Wenn du es mal so auf 2, 3 Themen eindampfst, die am meisten nachhallen, welche sind das für dich jetzt von diesem Jahr?
Also ich bin... Das Ganze hatten wir ja beschrieben als the most human gathering for the more than human world, also das menschlichste Event für die more, für die, ja, muss man glaube ich nicht übersetzen. Und wir wollten wirklich auch, deswegen sind wir auch nach Athen gegangen, also der Wiege der westlichen Zivilisation, der Geburtsstätte der Philosophie, der Demokratie, um diese ganzen Themen, diese Dinosaurier-Themen auf eine Art in die KI-Welt zu stellen und diese Gegenüberstellung zu suchen. Und ich bin eigentlich, als wir das konzipiert haben, habe ich eigentlich das Ganze eher so gedacht als eine Art Schwanengesang, wo ich dachte, also es wird schwer für uns Menschen. Es wird schwer. Also the Endgame is in sight. Das, was wir jetzt noch machen können, ist eben noch wirklich den Rest, den wir noch, also die verbleibende Zeit, in der wir noch überhaupt Agency haben, Handlungsmacht haben, schön zu gestalten. Also ich war da sehr nicht pessimistisch, aber auf eine Art hatte ich mich vielleicht realistisch damit abgefunden, dass das eine Koexistenz wird mit KI und mit Technologie und auch mit den politischen Kräften, wie sie sich jetzt gerade gestalten, die uns immer mehr marginalisieren wird, auch mit dem, für was wir stehen, mit dem House of Beautiful Business. Und dann muss ich sagen, war ich wirklich sehr bewegt darüber zu sehen, wie sehr die Menschen doch immer noch von Menschen fasziniert sind. Also wir hatten diverse Experimente, wir hatten zum Beispiel ein KI-Ensemble mit Agenten, die dann über die Demokratie diskutieren. Wir hatten andere KI-Integrationen. Und ehrlich gesagt, vielleicht lag das auch an unserer Execution, aber eigentlich hat das niemand so richtig interessiert. Also das Gespräch mit einem Künstler, das Gespräch mit einem CEO, das Gespräch mit einem Philosophen auf der Bühne, außerhalb, offstage, war immer wichtiger. Also ich bin irgendwie auf eine Art mit sehr, sehr viel Hoffnung aus dem Event rausgegangen, weil ich gemerkt habe, Community und Intimität und wie die Menschen sich miteinander, auch mit die Offenheit und die Neugierde und auch die Lust am Entdecken, die ich da so gespürt habe und auch zu sehen, wie viel schöne Seelen das auch gibt, ja, die sich durch Business und im Business treffen mit den besten Absichten, war irgendwie sehr berührend. Also das war das eine. Das zweite war, dass wie populär Philosophie war, also der Philosophie-Track, wo wir dachten, das ist so ein bisschen so ein Orchideen-Thema, müssen wir machen, wollten wir auch machen, natürlich, gerade auch in Athen. Aber ich war dann erstaunt darüber, dass uns viele dann zurückgespielt haben, ja, das war das Beste für mich. Ich hätte gerne mehr solcher Gespräche gehabt. Und wir hatten eine Marathon-Session, naja, Marathon, 2 Stunden, aber mit 15 Philosophen zum Thema, was ist das gute Leben? Das war hochspannend. Wir hatten einen sogenannten Philosophy Speed Date Rave, wo wir ganz bewusst, also im Grunde Leuten die Möglichkeit geben wollten, auf einem Rooftop vor der Akropolis mit einem DJ große Themen im TikTok-Format abzuhandeln. Also auch da wieder diese bewusste Friktion, diese Brüche. Das war auch ein Riesenhit. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das Letzte, was ich sagen würde, ist, was ich so mitnehmen würde, ist, ja, dass glaube ich, die Bereitschaft da ist, Machtstrukturen anzusprechen in menschlichen Unternehmungen oder auch mit KI. Ich glaube, dass diese ganze Power Dynamics, dass das viel größer geworden ist. Also ich glaube, dass es gibt jetzt, glaube ich, ein Bedürfnis nach Ehrlichkeit, nach Authentizität, nach Direktheit. Wir hatten eine Session, die wir gemacht haben, das war so eine Art Staged Boardroom Meeting, wo der CEO zum Beispiel von Inflection AI, also der Unternehmung, die Reid Hoffman investiert hat, also eine Art Human-Centered AI, der CEO von Hotwire, einer Kommunikationsgruppe und andere, David Gallis, der New York Times Reporter, hat es moderiert, eine Art Fake-Boardroom-Meeting durchgespielt haben, um einfach mal so die Strukturen zu exponieren, die immer noch in traditionellen Unternehmen stecken und die aufzubrechen. Und dieses theatralische Format und das spielerische Format, das hat wirklich extrem gut funktioniert. Und ja, das Letzte, was ich sagen würde, ist, dass Athen war einfach ein unheimlich toller Protagonist. Also die Stadt ist ja unheimlich im Umbruch, verkörpert viele der Spannungen, die wir gerade erleben. Also von Migration hin zu ökonomischen Challenges, von Gentrification bis hin zu der Lage natürlich, die irgendwo so zwischen Balkan, Mittlerer Osten und Europa ist, ohne wirklich Europa zu sein im Selbstverständnis der Griechen. Also da kamen auch viele Felder zusammen. Also für uns war es wirklich so ein, also wir sind irgendwie dahin als ein, also es war ein Aufbruch, mehr ein Aufbruch jetzt für uns, auch ein Mutmacher, als wir das erwartet haben.
Du hast gerade was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, dass ihr jetzt eigentlich so von mehr als einer menschlichen Welt sprecht, ne? The most human gathering for the more than human world. Mich berührt das persönlich, weil ich habe vor ein paar Jahren in der Telekom mal die Human Center Technology Community gegründet, ne? Das war so ein Versuch, Menschen eine Plattform zu geben und die zu stärken, die bei der Arbeit mit Technologie den Menschen im Zentrum sehen wollen, ne? Also eine Gegenbewegung zu Techno-Hype oder Techno-Solutionism. Technologie als Selbstzweck, stattdessen Stärkung der Zielrichtung, dass Technologie ein Werkzeug für uns Menschen ist. Ne? Und das hat für viele funktioniert. Wir hatten da über 500 Leute, die wir organisiert bekommen haben. Aber dann doch für die meisten Menschen in so einem Unternehmen, ne, scheint das dennoch gar keine Bedeutung zu haben. Da fließt das halt irgendwie so durch oder wird gar als esoterisch, habe ich selbst gehört, so Begriffe wahrgenommen. Aber die Ausrichtung auf den Menschen, auf uns Menschen, das fühlte sich in diesem Kontext in einem Technologieunternehmen absolut richtig an. Was steckt jetzt für dich dahinter, den Unterschied zwischen human-centered und more than human transparent zu machen? Und warum reicht dir das Erste nicht mehr?
Ja, wir haben auch angefangen mit human-centered, wie du weißt. Ne? Und ich glaube auch, zum Beispiel jetzt auch bei der Telekom, in dem Kontext, den du gerade beschrieben hast, ist das human-centered, glaube ich, auch wichtig, als einfach einen Gegenpol zu schaffen und einen anderen Raum zu schaffen. Und deswegen auch immer noch total begrüßenswert und wichtig. Und also mir ist human-centered immer noch viel lieber als rein technocratic oder einfach nur maschinenorientiert. Ja. Mhm. Aber wir sind eben in den letzten Jahren auch in vielen Gesprächen zu dem Schluss gekommen, diese Zentrierung auf den Menschen natürlich auch nur sehr vorläufig und auch sehr kurzsichtig ist, weil wenn das Wohlergehen des Menschen wirklich der Nabel ist aller Entscheidungen in der Wirtschaft, dann ist das eben eine sehr teilweise ist es natürlich auch ein Blindspot, weil die Externalitäten, die wir jetzt ja so bedauern, also ob das jetzt die Klimakrise ist oder die nukleare Gefahr und auch die Biodiversität, die wir verlieren, vieles von dem geht ja zurück auf die Strukturen, die letztlich geschaffen wurden, um den Menschen zu befriedigen und die menschlichen Ansprüche zu befriedigen. Deswegen denke ich, reicht es nicht mehr. Und die große Chance ist, jetzt KI als ein Phänomen zu betrachten, das im Grunde so eine Art neue Bescheidenheit von uns erfordert. Das ist ja eine Demütigung eigentlich des Menschen. Also ich benutze den Begriff ganz bewusst, der uns so ein bisschen wieder daran erinnert, dass wir eben nicht und auch nie im Grunde im Zentrum des Lebens standen. Das More Than Human bedeutet ja nicht nur KI oder andere Lebensformen in anderen Galaxien, andere Spezies, sondern das bedeutet natürlich auch die Natur. Es bedeutet auch Mikroben. Es bedeutet die Sachen, die wir nicht sehen. Und das ganze System zu verstehen, die ganze Ökologie zu verstehen, von der wir ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil sind. Und ich glaube, diese Perspektive dann zu fördern und sichtbar zu machen und mit dieser neuen Bescheidenheit auch an eine Wirtschaft ranzugehen, die dann eben regenerativer ist, die lebensorientiert ist. Übrigens ist ja kein neuer Begriff, Life-Centered. Das hat ja der Club of Rome schon gesagt damals in den 70er Jahren. Das haben wir nicht erfunden. Aber ich finde es immer noch von all den Begriffen, wenn ich mir einen so ans Revers heften würde, außer schön, dann würde ich sagen, lebenszentriert ist gut. Also eine Wirtschaft, die sich lebendig anfühlt, die uns mit dem Leben konfrontiert, die das Leben achtet in seinen verschiedensten Formen. Ich glaube, das ist das Wertvollste, was wir letztlich haben. Also ich finde diesen Fokus auf Leben und auch auf Leben, das more than human ist, glaube ich, ist ein wichtiger Perspektivenwechsel für uns, der uns letztlich dann auch erlauben wird, glaube ich, wieder menschlicher zu sein oder unsere Rolle vielleicht auch bewusster auszufüllen, als jetzt nur zu sagen, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und die menschlichen Bedürfnisse sind das Maß aller Dinge.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und das Business als Ganzes ziehst, dann ist das nicht im luftleeren Raum. Ne? Dann haben wir unsere planetaren Grenzen und alles, was darin stattfindet. Mhm. Es gibt diesen Einwand, dass auch ein humanistisches Selbstbild sich leicht zu sicher ist, automatisch die Guten zu sein. Ne? Schützt der Sprung zu More Than Human davor oder verschiebt er die Möglichkeit, Selbstgewissheit irgendwie zu haben, nur auf eine andere, noch erhabenere Ebene?
Humanismus für mich bedeutet gar nicht so sehr, also ich würde da wirklich differenzieren zwischen Humanismus und Mensch oder Human Center. Das sind für mich, glaube ich, zwei verschiedene Dinge, die miteinander verwoben sind, aber letztlich auch unterschiedlich sind. Humanismus ist für mich eigentlich eher eine Denkweise, die die Geisteswissenschaften, die das Nichtmaterielle, die die sozialen, die Sozialwissenschaften im Grunde stärker in beansprucht, in den Vordergrund rückt, die ein Weltbild hat, wo der Mensch mit seinen Ideen, mit seiner Kreativität, mit seiner Verbindung zu anderem Leben auf einer lebenslangen Entdeckungsreise ist. Ja, es geht ja sehr viel um Erziehung beim Humanismus, um Introspektive, um die Innenschau und auch um eine gewisse Zartheit. Ja, also Humanismus, glaube ich, ist auch eine Denkrichtung, die eben nicht nur versucht, den Menschen zu ökonomisieren oder in kleine Einheiten zu zerteilen oder einfach wissenschaftlich zu zerlegen und zu verstehen, sondern die immer auch noch so ein Mysterium, so einen Raum aufhält, der eben ja unentschlüsselbar ist. Und ich glaube, das gefällt mir so an dem Humanistischen. Und ich sehe das Humanistische insofern auch nicht im Widerspruch mit More Than Human. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Sweet Spot auch, wenn ich an die Zukunft denke oder auch für uns jetzt mit unserem bescheidenen Anteil, den wir daran leisten, mit dem House of Beautiful Business. Die Idee, eine humanistische Form von Denken und Leben und Fühlen, also dieses ganze Gedankengut zu nehmen und zu vereinen mit den Möglichkeiten von KI und der More Than Human Welt, und dann nach vorne zu denken. Also ich denke das nicht nostalgisch. Ich will auch nicht zurück jetzt zu den 70er Jahren oder zu dem Humanismus der Jahrhundertwende oder zu Alexander von Humboldt. Ne? Ich will aber das Beste vom Humanismus sozusagen nehmen und verweben mit Technologie, um dann ja eine lebenszentrierte Ökonomie zu schaffen. Aber es geht nicht so sehr es ist nicht defensiv oder nostalgisch gemeint, sondern nach vorne gedacht. Und ich glaube, wichtig ist wirklich, dieser Begriff der Demütigung, dass natürlich wir alle wissen, dass es keine Ideologie gibt, keine Philosophie gibt, die Recht hat in dem Sinne. Also es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also ich glaube, wir wissen alle selber, also wir müssen auch gerade in der Wirtschaft lernen und mit dem Haus haben wir auch verschiedene Experiences immer wieder gestaltet, die das hoffentlich fördern, dass wir Zweifel erlauben, Unsicherheit erlauben, auch Zögern erlauben. Und eben auch wirklich uns immer dessen bewusst sind, dass es immer auch noch eine andere Sichtweise gibt. Es gibt immer noch einen anderen Raum. Das ist ja auch eine zutiefst romantische Sicht. Es gibt immer noch eine andere Welt, immer noch einen anderen. Und das ist vielleicht auch das Schönste, was wir in irgendeiner Weise transportieren können, ist dieses Gefühl, wow, es gibt immer noch eine andere Möglichkeit, Wirtschaft zu machen. Es gibt immer noch einen anderen Menschen, an den ich noch nicht gedacht hatte. Es gibt immer noch einen anderen möglichen Freund. Und ich glaube, das ist so, ja, das steht so im Kern. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, wir wissen alle, dass das, wofür wir dann stehen, dass das nicht komplett ist und dass das natürlich kritisiert werden kann und soll und dass das nicht absolut gültig ist. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, glaube ich, wir sehen uns da eher wie so ein Punkt in so einem pointillistischen Gemälde. Das ist, je mehr starke Stimmen und klare Stimmen da sind, desto spannender wird das Gesamtgemälde an Wahrheiten. Und wir sind vielleicht versuchen eine kleine Wahrheit beizusteuern.
Du hast jetzt gerade wieder einen Pfad aufgemacht zur KI. Lass uns doch mal dann dahin gehen. Ne? Und ne, die Themen von gerade beim Beautiful Business, ne, da geht es um Würde, Humanismus, eine mehr als menschliche Welt, die allem Leben dienen soll. Und jetzt haben wir die KI, ne, die uns bei ganz wunderbaren Sachen helfen kann, die ganz wunderbare Sachen tun kann. Aber die läuft auf Lieferketten, die genau ganz viele von diesen Ansprüchen verletzen. Ne? Menschen, die für Hungerlöhne Daten sortieren, Rohstoffabbau, Energie, Wasser, planetare Kosten und so weiter. Wie zerrissen bist du darüber? Und was trägst du mit dem House of Beautiful Business an Impulsen zu einer Lösung bei?
Also ich bin da wie wahrscheinlich die meisten völlig hin und her gerissen. Zwei Seelen in meiner Brust. Auf der anderen Seite die Faszination mit dem, was wir da geschaffen haben. Oder wer weiß, ob es wir geschaffen haben, was da jetzt sich an Intelligenz sozusagen in Bahn bricht. Und da habe ich schon auch, und wie gesagt, so dieses Demütigende und auch, dass das uns neue kreative Möglichkeiten gibt und unser Weltbild verändert, kann auch gut sein. Ist auf jeden, in jedem Fall sehr, sehr faszinierend. Ich bin sehr, sehr neugierig darauf. Auf der anderen Seite, und ich kann überhaupt gar nicht verstehen, wie viele Ingenieure manchmal das abtun und sagen, ach, ist doch nur Computer, wir sind nur Computer, wir haben das programmiert, das ist alles nur Ingenieurswesen, man sollte das nicht mystifizieren. Ich sehe das völlig anders. Für mich ist es wirklich eine neue Art von digitaler Spezies, ein neues Bewusstsein, weil wir wissen ja auch selber überhaupt gar nicht, was menschliches Bewusstsein, bis heute wissen wir nicht, was menschliches Bewusstsein eigentlich ausmacht.
Stimmt, ja.
Und insofern finde ich, ist die Faszination schon da. Ich habe neulich einen schönen Satz gelesen von dem Philosophen L.M. Sakasas, glaube ich, heißt er, der gesagt hat, AI ist vielleicht noch nicht bewusst, also ist noch nicht conscious, aber es ist schon unser Unterbewusstsein. Und das fand ich sehr treffend beobachtet, dass wir in der Art, wie wir reden, wie wir denken, wie wir jetzt auch leben, wie wir uns bewegen, wie wir Wissen verwalten und anhäufen, unbewusst sind unsere Psychen und unsere Seelen vielleicht schon extremst beeinflusst von KI. Und das fand ich sehr faszinierend und auch sehr, sehr, ja, irgendwie erschreckend. Also ich glaube, wir werden uns in jedem Fall mit dieser Form von Intelligenz verweben. Das ist ganz klar außer Frage. Auf der anderen Seite, wie du wahrscheinlich auch, habe ich jetzt auch immer verfolgt, wie viele Graduates, wie viele Studenten aus Commencement Speeches rauslaufen an amerikanischen Universitäten und anderswo, wo Leute einfach relativ banal eine Zukunft predigen, die auf KI basiert und wo sie sagen, ihr müsst alle jetzt KI lernen, das ist das Ticket zum Erfolg. Mhm. Und es gibt einen riesen Backlash dagegen. Also fuck AI, ne? Ronny Cheng, der Komödiant, der gesagt hat, destroy AI, der Papst Leo, der in seiner Enzyklika geschrieben hat, wir müssen KI entwaffnen. Ja, we must disarm AI. Also wirklich starke Worte. Mhm. Und ich glaube schon, dass so dieser erste Hype gesellschaftlich zumindest vorbei ist, wo man gesagt hat, es muss jetzt nur alles, alle müssen auf den KI-Zug aufspringen. Und es gibt ja auch viele Untersuchungen, die sagen, dass der wirtschaftliche Mehrwert ja auch durchaus fragwürdig ist. Also viele Unternehmen, die viel investiert haben, die einfach die Renditen noch nicht sehen, aber schon sehr wohl sehen, wie das ihre Kulturen, ihre menschlichen Kulturen zerstört. Also ich bin eigentlich viel optimistischer jetzt als noch vor 2-3 Jahren, weil ich das Gefühl hatte, als ChatGPT rauskam, dass im Grunde das so das Spiel gewonnen war, weil es einfach so überzeugend war und so faszinierend war. Mhm. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass es eine Gegenbewegung gibt, dass man die ganze Sache mehr differenziert sieht. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, eine Welt, die beides möglich macht, also wo KI koexistiert mit Menschen. Was ich mir vor 2-3 Jahren habe ich gedacht, nee, wie gesagt, hatte ich vorhin schon gesagt, das Spiel ist verloren. Das sehe ich nicht mehr so. Was machen wir dafür? Was wir dafür machen können mit dem House of Beautiful Business, ist einfach viele Gespräche führen, Räume aufmachen, auch KI zu fühlen. Mhm. Also wir arbeiten auch viel mit Künstlern. Wir hatten auch Roboter, die fühlen oder die sich verlieben auf der Bühne in Athen. Wir experimentieren sehr viel. Wir hatten einen Think Tank, der viel drüber nachgedacht. Wir publizieren unter anderem mit Hotwire und anderen Partnern zu dem Thema KI. Teilweise sehr spezifisch, teilweise eher philosophisch. Wir haben Reihen dazu. Also ich glaube, wir versuchen eben viel Thought Leadership zu produzieren, viel Ideen zu produzieren und im Grunde so einen Katalog aufzumachen an Ideen oder auch an Gefühlen. Das ist ein Thema, das uns sehr interessiert, wie KI Gefühle verändern wird. Also ob es vielleicht neue Gefühle geben wird. Da hatten wir auch eine sehr spannende Sprecherin, Pamela Pavlicek in Athen.
Du hast ja gerade viele Sachen gesagt und da sollten wir auf jeden Fall mal tiefer reinbohren. Meine eigene Arbeit, so in Projekten, Trainings, Vorträgen im Feld KI, die kreist sehr stark um eine Überzeugung. Und zwar, dass so der Erhalt unserer menschlichen Stärken im KI-Zeitalter definitiv überhaupt gar keine Nostalgie ist, sondern die eigentliche Fähigkeit, dass wir eine gute Zukunft überhaupt gestalten können, finde ich. Ne? Und vor allem geht es hier um unsere Denkfähigkeit. Was, wenn du das jetzt auch mal denkst, auch gerade in den Organisationen, im Business, was siehst du denn gerade am stärksten bedroht? Was könnte aber andersherum im Zusammenspiel mit KI aber auch aufblühen? Und welche Hebel kann man aus so einem Beautiful Business Denken denn generieren, um sowas in Organisationen vernünftig zu verankern?
Ich glaube, das, was am stärksten bedroht ist, ist das, was am wichtigsten sein wird. weil das natürlich auch eine Knappheit schafft. Und es sind, wie viele Studien auch zeigen, unter anderem jetzt eine MIT-Studie, die ja von so einem sogenannten Cognitive Debt spricht, also kognitiven Schulden, wo wir kurzfristige Produktivitätsgewinne durch KI im Grunde gegenüberstellen müssen dem langfristigen Verlust an kritischem Denken, an Vorstellungskraft, an Empathie, an Einfühlungsvermögen, an Kreativität auch. Und ich glaube, es sind genau diese menschlichen Qualitäten und Kompetenzen, die uns letztlich dann auch unser Alleinstellungsmerkmal sind im Wettstreit mit KI und die wir stärken müssen, glaube ich. Und deswegen ist, glaube ich, Philosophie, also denken zu können, eigenständig denken zu können, ist, würde ich sagen, it's the killer app. weil das ist natürlich extremst bedroht in einer Welt, in der KI uns bequemerweise im Grunde alle Antworten vorgaukelt, uns im Grunde schmeichelt natürlich und uns algorithmisch in immer kleinere und kleinere Spiegelwelten im Grunde führt. Also es wird immer schwieriger werden, kritisch zu denken. Es gibt auch viele leider Beobachtungen, die sagen, dass zum Beispiel Studenten, die Gabe verlieren, noch Aufsätze zu schreiben selber, weil sie natürlich alles an KI delegieren. Ja. Ich habe neulich von zwei Philosophieprofessoren gehört, die gesagt haben, wir haben angefangen, wir machen nur noch In-Class-Examen. Also die Leute müssen selber auf Papier schreiben, weil das ist für uns die einzige Möglichkeit, überhaupt noch die dazu zu bekommen, dass sie denken. Weil wenn wir nicht mehr schreiben können, dann werden wir auch nicht mehr denken können. Und dem fühle ich mich sehr verpflichtet, weil ich denke wirklich durch Schreiben. Und ich glaube, wenn wir das verlieren, dann haben wir im Grunde auch kaum noch Handlungsmacht. Ja, und ich glaube, was das für unsere Arbeit bedeutet, ist, dass wir Menschen immer wieder daran erinnern, dass das so ist und ihnen Möglichkeit geben und dass wir auch diesen Diskurs ganz bewusst hochhalten, also dass wir nicht bequem werden, dass wir auch jetzt nicht irgendwelchen Trends nachspringen, sondern dass wir immer sagen, nee, die Flagge halten wir hoch. Das hier gibt's noch einen Ort, wo man kritisch denken kann, im Business, über Business, durch das Business, über wichtige Phänomene und Ideen. Und ich glaube, in Unternehmen, was extrem wichtig wird, eben ist, glaube ich, das sehr klar abzugrenzen auch. Also wirklich Räume zu verteidigen, in denen wir immer noch Mensch sein können und wo dieses Denken auch wertgeschätzt wird. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eine Wirtschaft geben wird, wo alles, wie hat das Andrew McAfee so schön gesagt, glaube ich, alles, was dirty, dull and dangerous ist, wird von KI gemacht. Also alles, was effizient gemacht werden kann, wird noch effizienter von KI gemacht werden. Im Grunde trifft es auf fast alle Wissensarbeit zu, die repetitiv ist, ne? die wirklich mit der Synthese und der Analyse von Daten zu tun hat. Das wird es in der Form nicht mehr geben von Menschen, glaube ich, in absehbarer Zukunft. Aber die Interpretation, die Vorstellung, das Verknüpfen von Sachen, die vielleicht überhaupt gar nicht zusammengehören, also das künstlerische Denken, ich glaube, das wird immer noch, da werden wir immer noch unsere Hoheit bewahren. Und das müssen wir, glaube ich, verteidigen. Und vielleicht gibt es dann tatsächlich eine Gesellschaft oder eine Ökonomie, in der diese ganzen Dirty, Dull, Dangerous Sachen, diese repetitiven Sachen durch KI gemacht werden und die uns wirklich dann auch befreit von denen und wo vielleicht mehr Leute, um jetzt mal ganz utopisch zu klingen, Zeit haben zu denken, Zeit haben, sich sozial zu engagieren, Zeit haben, wieder Intimität zu erfahren, Zeit haben, was mit ihren Händen zu machen und im Grunde eine analoge Welt schaffen, die eine gute Balance darstellt zu der komplett durchautomatisierten digitalen Welt. Weil man darf ja nicht vergessen, das ist immer die große ökonomische Frage, wer kauft denn eigentlich noch die ganzen Produkte und Dienstleistungen, die dann von KI gemacht werden, wenn die Menschen keine Kaufkraft mehr haben und keine politische Mitwirkungsmacht. Also nur dann, wenn im Zweifelsfall dann Elon Musk an Elon Musk verkauft, über einen algorithmisierten KI-Marktplatz, ist das Ganze ja wirklich ad absurdum geführt und dient wirklich auch überhaupt niemandem mehr. Also insofern denke ich, zumindest als denkende Konsumenten haben wir dann auf jeden Fall noch eine Rolle.
Da fällt mir spontan diese Memes ein, die in den letzten Wochen so die Runde machen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wo dieses Thema aufgegriffen wird, me being left behind by AI. Und dann siehst du so glückliche Menschen, die irgendwie so in der Natur sind oder irgendwie hab sowas. Ich nicht gesehen, nee. Das ist nicht ganz Ende zu Ende gedacht, weil, wie du gerade sagst, ne, also irgendwie müssen wir leben, aber ja, man beobachtet das bei manchen Leuten wahrscheinlich so ein Fatalismus, der sich dann dreht in, okay, dann ist das jetzt so irgendwie. Dann bin ich zurückgelassen von der KI. Vielleicht macht es mich glücklicher. Ja. Aber du hast gerade noch was Spannendes gesagt und ich glaube, das ist so eine große Herausforderung, weil das so ein schmaler Grat ist in den Organisationen. Ne? Da gibt es ganz viel Wertschöpfung, die heute schon und erst recht in der nahen Zukunft wahrscheinlich guten Gewissens automatisiert werden kann und so weiter. Ne? Aber dann hast du eben ja die Dinge, du hast es ja auch schon gesagt, ne, wo man schwache Verbindungen braucht, ne, wo es halt irgendwie etwas gibt, vielleicht so eine reflektierende Urteilskraft, die kommt daher, weil ich mich mal was getraut habe, weil ich mal einen Fehler gemacht habe, weil ich dieses Bauchgefühl hatte, was eine nicht embodied Machine so irgendwie nicht hat. Ne? Und da ist so das Stichwort Gleichförmigkeit, ne? Konvergenz. Wenn wir mal so zurückdenken, so dekadenprägende, richtig geile Ideen und Innovationen, die sind ja selten aus Konvergenz gekommen. Ne? So, wir haben uns hier mal alle Daten der Vergangenheit angeguckt und
ja.
Jetzt kommt was mal raus. Es ist ja dann doch eher der Widerspruch, ne? Das Bauchgefühl und Mut für das Unplausible. Und meine Eindrücke gerade sind, dass die Gefahr davon gerade noch nicht so ankommt in den Unternehmen. Wir haben natürlich eine Hype-Maschine. Das Narrativ ist so stark, dass die meisten Leute sich gar nicht trauen. Also meine eigene Arbeit ist darauf ausgerichtet, genau dafür zu sensibilisieren. Und dann bei manchen verfängt es so ein bisschen wie das human-centered Dinge zu tun. Hier ist ja auch human-centered. Es geht um den Erhalt genau von der kritischen Denkfähigkeit. Hast du aus eurer Arbeit und mit den tollen Persönlichkeiten, die da auf der Stage waren und so weiter, was Greifbares, Impulse, wie das gut funktionieren kann? Weil letztendlich ist es ja so, kein Mensch will ja, kein Unternehmenslenker, Lenkerin will ja irgendwie total durchschnittlich sein irgendwie. Ne? Das ist eine gut geölte Maschine, aber die macht nichts Cooles mehr irgendwie. Wie man an die rankommt, wie man diese Botschaft platziert, habt ihr da was?
Boah, schwierig. Also ich glaube, dass die meisten Jobs in Unternehmen sind Bullshit-Jobs, ne? Also das ist der Begriff von David Graeber und der ihn eher kritisch verwendet hat, der verstorbene Soziologe, der gesagt hat, viele der Jobs in diesen Corporate-Strukturen sind Jobs, die Arbeit verwalten, die im Grunde nur existieren, damit es eben Einkommen gibt, Macht gibt. Also es ist ein aufgeblähtes System im Grunde und es sind Leute, die Arbeit verwalten, von Leuten, die Arbeit verwalten, von Leuten, die Arbeit verwalten. Und ich habe sehr viel mit Corporate zu tun, das ist natürlich so. Ich sehe das aber nicht negativ. Ich glaube, dass Bullshit-Jobs wichtig sind, weil wir natürlich über Arbeit Sinn erfahren und uns in die Gesellschaft integrieren. Und das ist zweitrangig dann, glaube ich, wenn man das unter Effizienzgesichtspunkten betrachtet, ob die jetzt Mehrwert stiften oder nicht. Und ich glaube, was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass viele dieser Bullshit-Jobs wegfallen. Und ich sage das jetzt nicht mit Hohn oder, das ist ein Riesenproblem, weil natürlich die Menschen dann Schwierigkeiten haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Also ich weiß nicht so recht, aber ich bin auch wirklich kein Futurist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie große Unternehmungen, die industrialisierte oder digitalisierte Prozesse haben, die auf Routinen und Prozessen bestehen, wie die noch, also ich kann mir nicht vorstellen, wo da noch ganz genau skalierbar die Rolle von Menschen sein wird. Und das wird automatisiert werden, ein Großteil. Und die Menschen werden dann stattfinden, wahrscheinlich außerhalb von diesen traditionellen unternehmerischen oder diesen Großstrukturen von großen Unternehmen und werden sich vielleicht in Kollektiven organisieren, in Communities organisieren. Es gibt ja, werden Freelancer werden, werden andere Art von Arbeit nachgehen. Also ich weiß nicht, deine Frage, wie kann man Unternehmen daran erinnern, dass sie unter Umständen Raubbau betreiben an ihrer eigenen Innovationskraft? Ich glaube, dass, also das eine ist halt immer wieder das Wort zu wiederholen, sie immer wieder damit zu konfrontieren. Ja. Ich überlege gerade, ob mir irgendeine Erfahrung einfällt, die wir mal gemacht haben, wo das so war. Wahrscheinlich gab es das. Also wir machen immer so Sachen auf, wie zum Beispiel, wir haben einen Trauermarsch gemacht, wo unternehmerische Innovationsmanager ihre Ideen beerdigen mussten, die nie die Wirklichkeit, also so eine Art, eine Huldigung an Ideen, die nie auf den Markt kamen. Aber darum geht's ja, wie du vorher gesagt hast. Es geht ja darum, auch zu scheitern. Es geht darum, schnell zu scheitern. Es geht darum, Irrwege zu gehen. Und wir wollten die das sozusagen auch körperlich mal durchgehen lassen, emotional durchgehen lassen, um das dann auch höher zu heben und zu legitimieren. Ich glaube, so Sachen kann man machen, dass man immer wieder daran erinnert, dass Innovation kommt, wie du sagst, aus dem Widerspruch, aus der Reibung, eben nicht aus dem konformen Konvergenzdenken, sondern aus der Divergenz. Und dass wir diese Renegades, diese Rebellen brauchen. Und auch da übrigens interessant, ich war gerade in einem sokratischen Dialog zwischen zwei Philosophen in Berlin. Und ein Merkmal des sokratischen Dialoges ist ja dieser Widerspruch. Also immer zu sagen, ja, aber was meinst du genau damit? Und was meinst du genau damit? Ne? Und auch das auf eine sehr scharfe und aber sehr klare Art zu machen. Und Das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die man vielleicht fördern könnte. Wahrscheinlich ist einfach kritisches Denken, wo man versucht, durch Red Teams, die man in Unternehmen hat, durch kleine Projekte, die man hat, kleine Inseln, die man hat, doch immer wieder so Keimzellen von anderem Denken aufrechtzuerhalten, weil das sind letztlich das ist der Sauerstoff für Ideen, für Innovationen. Aha. Und ich hoffe, dass mehr und mehr Unternehmen das sehen, weil sonst wären sie, glaube ich, zu vollautomatisierten Maschinen, die irgendwann natürlich überhaupt ihre eigene Zukunft nicht mehr denken können.
Im letzten Monat kann ich mich an zwei echt gute Texte erinnern, die haben mit dem Stilmittel gearbeitet, dass die halt einfach absurd die Realität verdreht haben. Ich glaube, der eine hieß Please Use AI. Und haben dann, das war so eher aufs Privatleben bezogen, aber ich glaube, man könnte das genauso machen für den Corporate-Kontext, aufgezählt, wo man bitte überall KI reinstecken soll, sodass es die Absurdität klar wird, was wir uns in dem Fall am Menschlichen nehmen, an den Experiences. Ne? Und vielleicht könnte das funktionieren im Corporate-Kontext. Ne? Speak their language, was auch immer hilft. Wir hatten das anfangs schon besprochen, immer wenn mir der Vorwurf gemacht wurde, das ist ja ein bisschen esoterisch, was ihr hier macht, dann habe ich geguckt, was sagt McKinsey oder BCG dazu, wenn die halt auch, ne, oder sprichst du über Safe Spaces, Psychological Safety, sagt es Google das auch gemacht hat, dann klingt es manchmal. Vielleicht funktioniert das hier auch.
Ja, es ist schade, ne, dass die ganze Sprache auch von den großen Beratungsfirmen, dass das so technokratisch, bürokratisch ist und so immer noch diesem alten Denken verhaftet ist. Und es gibt Möglichkeiten, das ist auch das, was wir versuchen zu erkunden irgendwie, indem wir vor allem auch Künstler einladen. Es gibt auch, gibt sowas wie Beautiful AI, gibt es eine poetische AI. Und das findet man vor allem, ich komme jetzt gerade von der Sonar-Ausstellung hier in Barcelona und habe einige Multimedia- und KI-Installationen gesehen. Absolut schön, wie die Biomimikry mit menschlichen Emotionen und KI verbinden, um einfach uns zu berühren und neue Welten aufzumachen. Und ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, das auch in unternehmerischen Strukturen zu machen und dann auch vielleicht in Kundenerfahrungen zu machen, weil Menschen wollen berührt werden, die kaufen wollen, letztlich berührt werden, wollen emotional mitgenommen werden. Und ich glaube, dass da mit KI noch, dass man da viel mehr noch machen kann, als KI nur rein als Effizienzmaschine zu betrachten. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Möglichkeit, die wir vielleicht auch, ja, explorieren wollen.
Ja, ich glaube, es ist immer das, was wir daraus machen, ne? Also nutze ich es für, hier, löst bitte mein Problem, dann funktioniert es nicht gut. Denke ich darüber nach, wie ich es smart in einen Denkprozess einbauen kann, in dem ich auch noch drin stecke, dann kann es, glaube ich, ganz gut funktionieren. Tim, wir kommen auf die Zielgerade. Ich habe in meiner ganzen Nachlese aus Athen, bin ich über ein schönes Ding gestoßen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer das geschrieben hat. Vielleicht erinnerst du dich, aber ich frage dich die Frage. Da ging es darum, was lässt du gerade nicht enden, obwohl du spürst, dass das enden müsste? Und umgekehrt, was darf auf gar keinen Fall enden, egal wie effizient die Welt gerade immer noch weiter wird? Wie ist das auf dich gemünzt?
Ah, ja, ich glaube, das war, wenn mich nicht alles täuscht, ein Satz von Maxime Rover, französischer Philosoph. Der hat einen Spaziergang bei uns organisiert, kurz vor Ende der Veranstaltung des Forums. Und das hieß Dying Minutes, wo er reflektiert hat über Enden und wie man was endet, was nicht enden soll. Ich glaube, da kam das. Oh, was soll auf jeden Fall nicht enden und was sollte ich jetzt enden lassen? Ja. Das sind die zwei Fragen. Genau. Puh. Ja, also ich glaube, was auf jeden Fall nicht enden sollte, ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Die ich trotzdem jetzt, obwohl ich überhaupt keine Lust hatte und ich auch wirklich aus politischen Gründen irgendwie echt keinen Bock hatte auf. Aber jetzt muss ich doch sagen, ich habe zwar relativ wenig Spiele gesehen, aber jetzt bin ich doch echt angekommen und finde es auch irgendwie toll, dass es so viele Teams sind. Und irgendwie, das ist dann auch erstaunlich, apropos Beauty, ne, dass trotz des ganzen Zionismus und der Welt, wie sie sich gerade so präsentiert, dass dann trotzdem immer noch, also dass Fußball uns dann auch trotz der ganzen Trinkpausen und Kommerzialisierung trotzdem immer noch zusammenbringt. Also das ist, das finde ich irgendwie gut. In dem Sinne sollte also Fußball, auch wenn es kommerzialisiert wird, sollte nie enden. Das Spiel sollte nie enden.
Good point.
Was sollte enden? Ich glaube, da bin ich eher so, also was enden muss, finde ich, ist die Glorifizierung von Tech-Unternehmern wie Elon Musk.
Oh ja, das hat natürlich nochmal richtig Fahrt aufgenommen, ne, über die ganzen
Börsengänge. Ja, weil ja, ja. Auch,
Geschichten.
Also weil das Elon Musk auch das falsche Beispiel, weil er inzwischen ja auch so einen schlechten Ruf hat.
Eindeutig. Ne?
Vor 5 Jahren, glaube ich, war das noch anders. Aber sagen wir jetzt mal, aber selbst, also ich finde immer, wenn ich bei Startup-Konferenzen bin, mit Ausnahme jetzt dieser wirklich tollen Gründerkonferenz, die bei ESI jetzt war, ich finde, dass es immer noch so durchwirkt, so dieses Denken, so hey, how big is your round? Und oh, and let's do. Und also, und das ist wirklich, das liegt darin begründet in einer sehr maskulinen Gewinnerkultur, in der die Start-up-Gründer die neuen Ikonen, die neuen Helden unserer Zeit sind. Und das halte ich für so lächerlich. Und ich habe totalen Respekt für Unternehmer und Gründer. Aber diese Glorifizierung, also diese Maskulinisierung, finde ich furchtbar und das muss echt aufhören, weil wir sonst keinen Raum haben, anders zu denken, anders zu fühlen und schönes Business zu machen. Also das ist für mich so, das ist, glaube ich, mal ein Trend, den ich beenden möchte.
Finde ich zwei super spannende Antworten und also beides resoniert mit mir. Das letzte sehr stark, weil ich gerade an einem ausführlichen Text sitze, um mir das im KI-Kontext anzugucken. Und zwar getriggert von dem Stichwort Gender AI Gap. Warum nutzen Frauen nicht so viel KI? Und da ist für mich ein total blinder Punkt dabei. Und der Punkt ist nämlich nicht, Frauen, seid selbstbewusster und nutzt mehr KI, sondern was ist das eigentlich, was wir hier gebaut haben, was ihr jetzt toll findet und nutzen sollt? Und das ist nämlich hochgradig maskulin kodiert. Und glaube ich, ziemlich abschreckend. Ich habe auf jeden Fall sehr viele anekdotische Beispiele, gerade von Menschen aus der Kreativszene, die halt sagen, ich nutze das die ganze Zeit, das ist hilfreich und cool. Aber wenn der Kollege mit dem AI-Bragging losgeht, not my thing. Von daher, genau. Also, ja.
Spannend. Spannend, ja. Frauen sind natürlich auch in vielen Gesellschaften besser ausgebildet und wahrscheinlich auch immer einen kleinen Schritt voraus. Also ich denke mal, dass wenn es da nicht so eine große KI-Adoption gibt, dann deswegen, weil sie wissen, dass KI vielleicht nicht die Zukunft ist.
Ja, oder mehr Reflexion stattfindet, ja. Was uns Männern guttun würde, wenn es ein bisschen mehr davon gäbe. Mhm. Du, meine allerletzte Frage, die ich auch eigentlich meinen Gästen immer stelle, ist, wenn wir das alles mal sacken lassen, Tim, was ist denn das Wichtigste, das dich hoffnungsfroh stimmt, wenn du an die Zukunft denkst?
Zwei Sachen, glaube ich. Also
eben Wetter.
Nicht die jetzige Generation, das auch, aber ich dafür, glaube ich, habe ich zu wenig Einblick in die junge Generation. Ich glaube, es ist zum einen ist Kunst, also ein Film, der mich berührt, ein Kunstwerk, das mich berührt, eine Ausstellung, wo ich immer noch denke, das ist, solange wir die Möglichkeit haben, so zu denken und zu träumen und zu imaginieren, das macht mir einfach unheimlich Hoffnung. Also die Welt ist so groß und je größer wir sie machen können mit unserer Vorstellungskraft, desto mehr möchte ich auch in ihr leben, glaube ich. Und das Zweite, was mich irgendwie hoffnungsfroh stimmt, ja, also ist tatsächlich, das ist Community. Es ist immer mehr auf Freundschaft und auch so dieses, das hat vielleicht auch viel mit meinem Alter zu tun, dass man jetzt so ein bisschen auch so durch diese ganzen Statussachen oder Schablonen so durchpiekst und relativ vielleicht schneller auch so zum Menschen kommt. Und das hatte ich eben jetzt auch so beobachtet in Athen bei dem World Beautiful Business Forum, dass da so eine Authentizität jetzt da ist und so eine Direktheit, Intimität, emotionale Intimität, die mich sehr berührt hat. Ich glaube, dass da liegt der Schlüssel. Da liegt wirklich der Schlüssel für die Zukunft.
Sehr schön. Finde ich gut. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ganz vielen Dank, lieber Tim. Das hat mir große Freude gemacht und ich habe das Gefühl, dass hier auch sehr viel von deiner Energie und deiner Mission rübergekommen ist. Und für mich ist das ein Perfect Match damit, wie wir gut Inspiration bekommen können, nämlich eine gute Zukunft zu bauen. Dafür führe ich Gespräche, darum geht's mir. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dem House of Beautiful Business alles Gute, dem ich mich sehr verbunden fühle und freue mich, wenn unsere Wege sich mal wieder kreuzen. Lieben Dank dir.
André, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Was bleibt nach diesem Gespräch mit Tim Leberecht? Vielleicht vor allem dieser eine Gedanke. KI zwingt uns gerade dazu, klarer zu werden, was uns als Menschen eigentlich ausmacht. Und genau darin, im Erhalt unserer menschlichen Stärken, liegt gar keine Nostalgie, sondern die eigentliche Fähigkeit, überhaupt eine gute Zukunft zu bauen. Tim ist zum 10-jährigen World Beautiful Business Forum nach Athen gefahren. Eigentlich mit einem leisen Schwanengesang im Kopf, mit dem Gefühl, das Endspiel sei schon in Sicht und das Beste, was bleibe, sei, die verbleibende Zeit schöner zu gestalten. Herausgekommen ist er aber mit dem Gegenteil, mit Hoffnung, weil die Menschen sich dort nicht nur für KI-Experimente begeistert haben, sondern vor allem füreinander. Für das Gespräch, für die Nähe, das gemeinsame Nachdenken. Was halte ich fest? Vollendung ist eine Verführung, kein Ziel. Der nigerianische Philosoph Bayo Akomolafe nennt die Komplettierung die Kardinalssünde der Moderne und KI die Vollendung der Intelligenz. Gefährlich, weil sie uns die fertige Antwort auf alles vorgaukelt. Was für eine Armut der Begierde wäre es, die Dinge für komplett zu halten. Das Unfertige ist nicht der Mangel, es ist der Ort, an dem das Lebendige überhaupt erst entsteht. Denken ist die Killer-App. Eigenständiges, kritisches Denken ist die menschliche Stärke, die am stärksten bedroht ist und gerade deshalb am wichtigsten wird. Studien sprechen von Cognitive Debt, von den langfristigen Kosten dafür, dass wir das Denken bequem an die Maschine abgeben. Wer nicht mehr schreibt, sagt Tim, denkt irgendwann auch nicht mehr. Und ohne Denken bleibt uns kaum noch Handlungsmacht. Oder das Neue, das kommt aus Reibung und nicht aus Konvergenz. Die wirklich großen Ideen entstanden selten aus dem Mittelwert aller Daten, sondern aus dem Widerspruch, aus schwachen Verbindungen, aus Bauchgefühl und dem Mut zum Unplausiblen. Beautiful Business heißt deshalb auch, Räume zu verteidigen, in denen anders gedacht werden darf. Kleine Keimzellen, in denen nicht sofort alles glatt gebügelt wird. Und es geht auch um Reichweite ehrlich denken. Tim macht sich nichts vor. Beautiful Business ist auch eine Echo Chamber und erreicht vor allem die ohnehin Offenen. Die eigentliche Bewegung beginnt aber nicht mit Überzeugen, sie beginnt damit, Menschen die Erlaubnis überhaupt zu geben, im Business wieder eine andere Sprache zu sprechen und mit dem Mut, lauter und sichtbarer zu werden. Arbeit ist auch mehr als Wertschöpfung. Wenn die routinierte, automatisierbare Arbeit zunehmend an die Maschine geht, wird die Frage noch viel drängender, wozu Arbeit sonst noch da ist. Tim denkt sie als Ort von Sinn, Zugehörigkeit und sogar von Trauer, an dem wir Menschen bleiben dürfen, gerade wenn vieles wegbricht, woran wir geglaubt haben. Und die ehrlichste Stelle zum Schluss. Enden muss für Tim die Glorifizierung und Maskulinisierung einer Tech-Gewinnerkultur, die vor allem fragt, how big is your round? Nicht enden darf das, was wirklich Hoffnung macht. Kunst, Vorstellungskraft, Community und echte Freundschaft. Da, sagt er, liege der Schlüssel für die Zukunft. Und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und genau das ist ja auch der rote Faden von Dranbleiben. Eine gute Zukunft ist nicht vorherbestimmt, sie wird gebaut. Nicht von der Maschine, sondern von uns Menschen, die wach bleiben, die weiterdenken, die fühlen und sich verbinden. Tims Hoffnung ist erarbeitet, nicht naiv. Und vielleicht ist das die schönste Erkenntnis dieser Folge. Je größer wir uns die Welt mit unserer Vorstellungskraft machen, desto mehr lohnt es sich doch, in ihr zu leben. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass doch gerne eine Bewertung da. Teile sie mit anderen und abonniere den Dranbleiben-Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Und du willst mitdiskutieren? Dann folge mir doch gerne auf LinkedIn, auf Substack, Instagram, Blue Sky oder Mastodon, überall unter dem Handle @theandrekramer. Ich freue mich auf deine Gedanken, Impulse und natürlich auch auf Widersprüche. Mehr zu Tim, dem House of Beautiful Business und seinen Essays findest du verlinkt in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, bleib menschlich und bleib dran.